Warum spielen wir eigentlich? Eigentlich unverständlich, warum ich diese Frage noch nicht gestellt habe. Warum spielt ihr, liebe Zuhörer und Bäcker dieses Podcasts? Warum ist euch die Leidenschaft für das Spielen so wichtig, auch noch einen Netzradiosender zu abonnieren, der sich mit dem Thema beschäftigt? Die Frage reicht ungefähr so tief wie die Frage nach dem Sinn des Lebens und vielleicht ist es im Kern sogar dieselbe Frage. Es gibt ein paar intellektuelle Voraussetzungen, um überhaupt spielen zu können. Und dazu gehört ohne Zweifel die Fähigkeit, sich etwas vorstellen zu können, das größer ist als unsere Welt oder zumindest anders, weiterreicht, tiefer geht, anderen Regeln gehorcht, was wiederum die Voraussetzung dafür sein durfte, nach so etwas wie Sinn überhaupt fragen zu können. Erich Kästners hypothetische Frage eines Kindes danach, was der Wind tut, wenn er nicht weht, ist genau das, die Vorstellung von etwas anderem, etwas, das außerhalb der üblichen Erfahrung steht, vielleicht sogar außerhalb unserer Worte, eine ganz andere Perspektive besitzt und besetzt. Die physikalisch korrekte Antwort auf diese Frage ist nur für Physiker und Meteorologen interessant, die poetische Wahrheit hinter ihr greift weiter. Wenn ich mich also frage, warum ich spiele, immer noch im sehr gesetzten Alter, dann hat die Antwort eben auch ganz andere Ebenen als bloße Unterhaltung, bloßen Zeitvertreib. Was man schon an dem Umstand sieht, dass ich mir jede Minute Spiel von anderen, ebenso attraktiven Beschäftigungsangeboten abzwacken muss. Momentan habe ich beispielsweise große Lust, diese Kolumne zu schreiben. Die Antwort auf solche Fragen umkreisen eben immer das, was wäre wenn? Die Simulation anderer Möglichkeiten, die Erfahrung anderer Welten. Spielen ist Erfahrung, Erfahrung ist Lernen, Lernen ist Leben. Spielen ist auch ein Instrument der Selbstvergewisserung, dass man tatsächlich noch lebt und nicht nur vegetiert. Biologisch betrachtet spielen nur Lebewesen höhere Intelligenz, was logisch ist, weil man sich zum Spielen, wie oben schon angedeutet, Gegenwelten vorstellen können muss, also Welten, die nicht die unsere sind und in denen andere Regeln gelten. Diese Fähigkeit besitzen offenbar nicht nur Menschen. Der Umstand alleine, dass Tierkinder spielen, sollte uns vor einem Gedankenlosen, das ist ja nur ein Tier, bewahren. Höhere Lebewesen, Säugetiere, aber auch Vögel wie Krähen und Papageien und wahrscheinlich auch Kraken, besitzen offenkundig abstrakte Vorstellungskraft jenseits dessen, was sich vor ihren Augen abspielt. Manche Arten sind sogar Werkzeugmacher. Und von denen spielen alle. Evolutionsbiologisch hat Spielen klare Vorteile. Anzunehmen ist ein sich selbst verstärkendes System. Sobald genügend synaptische Verbindungen für abstrakte Vorstellungskraft, die gegenüber der Realität veränderte Regeln ja erst definieren kann, da sind, wird diese weiter eingeübt, indem die Art anfängt zu spielen. Das Spielen wiederum verstärkt genau diese abstrakte Vorstellungskraft, die ihrerseits offenbar den Drang zum Spielen befördert. Spielen ist aber auch fast immer Simulation. Simuliert werden Rang- und Futterkämpfe, Jagd und andere Verhaltensweisen, die eine Art in ihrer Existenz bedrohen könnte, würden ihnen nicht eingeübte Verhaltensweisen mitgegeben, die den Schaden in Grenzen halten. Die meisten Tierarten kennen beispielsweise Unterwerfungsgesten, die unterlegene Kämpfer davor bewahren, von ihren Kontrahenten getötet zu werden. Die sich aus solchen Regelsystemen ergebenden komplexen sozialen Systeme vieler höheren Tierarten wären ohne die spielerische Einübung dieser Regeln kaum möglich. Im Spiel lernen die Tiere, dass die Regeln so sind, wie sie sind und warum sie so sind. Sie lernen in der Gruppe zu jagen, sich an taktische Vorgaben zu halten und sich zu ernähren. Sie erlernen, sich in das Gefüge einzuordnen, ihren Platz zu erkämpfen, ihn zu verteidigen und letzten Endes auch zu akzeptieren. Das ist übrigens bei uns Menschen im Kindheitsalter nicht so viel anders. Die allermeisten Kinderspiele sind Übungen im sozialen Umgang miteinander. Verlieren und auch gewinnen will gelernt sein. Der schlechte Verlierer bleibt genauso unbeliebt wie der triumphierende Gewinner, der dem seine Niederlage akzeptierenden noch weitere unnötige Entwürdigungen zukommen lässt. Komplexität erfordert also spielerische Einübung. In einer immer komplexer werdenden Welt können wir es uns also kaum leisten, wie über Jahrtausende hinweg, so etwa ab dem 12. Lebensjahr, mit dem Spielen weitgehend aufzuhören. Es geht in unserer heutigen Welt ja längst nicht mehr um schlichte hierarchische Ordnungen, ganz im Gegenteil. Es sieht ganz so aus, als ob wachsende Komplexität irgendwann hierarchische Ordnungen überfordert. Kooperationen verdrängen Hierarchien, technologische Unfassbarkeiten können keine Rücksicht auf oben und unten nehmen, Landesgrenzen, Sprachen oder andere Geburtsmerkmale. Spiele und Computerspiele im Besonderen sind in der Lage, alle diese Grenzen zu durchdringen. Nicht nur das. Sie sind, steht zu vermuten, das effektivste Lerninstrument, das die Natur jemals erdacht hat. Wenig beweist die neue Qualität des digitalen Zeitalters in seinen Anforderungen an die Menschen heute drastischer als die alles durchziehende Gamification. Sie ist die nächste große Effizienzoffensive der Gesellschaft, notwendig geworden durch eine neue Qualität in den Anforderungen an Kooperation und den Schwund der Bedeutung von Hierarchie. Man kommt zusammen für ein Projekt, ein Spiel und verfolgt ein gemeinsames Ziel. Im guten Falle gelingt es und man schaut nach neuen Projekten mit womöglich neuen Partnern oder Mitspielern. Selbst diese Begriffe werden austauschbar. Das hat etwas Ungemütliches und Beängstigendes für diejenigen, die sich stabile Arbeitsverhältnisse wünschen, wird sich aber wohl nicht mehr einfangen lassen. Umso wichtiger werden dadurch natürlich neue Existenzsicherungssysteme, wenn die alten der Realität zunehmend weniger entsprechen. Angstgetriebene Gesellschaften, in denen der eingenommene Platz im System auf einmal die eigene Existenz nicht mehr sichert, werden aufbrechen. Die alten Ranglisten werden nicht mehr akzeptiert, die Regeln gebrochen. Wir durchleben gerade eine solche Phase. Und dass es in solchen Phasen starke Kräfte gibt, die sich eine Rückkehr in angeblich goldene, geordnete Zeiten wünschen, in denen alle einem starken Führer folgen durften, ist psychologisch verständlich, wenn auch kaum die Lösung des Problems. Die gewachsene und immer weiter wachsende Komplexität der menschlichen Gesellschaft erlaubt keine schlichten Lösungen. Und damit bin ich bei noch einer anderen Funktion des Spielens, die sicher auch mit gesellschaftlicher Effizienz zu tun hat, aber sozusagen ihre dialektische Kehrseite ist. Und diese Kehrseite heißt Zivilisierung. Zivilisation ist ohne das Spiel als Kulturform nicht denkbar. Denn Zivilisation ist exakt das, was das Spiel zur Voraussetzung hat. Die in Wirklichkeit umgesetzte Vorstellung einer anderen Welt. Einer Welt, welche die Natur als alleinigen Regelmechanismus überwindet und andere Regeln einführt. Regeln, die man, da sie nicht mehr natürlich sind, als kulturell begreifen muss. Schon die frühesten bekannten Kulturhandlungen der Menschheit, die Höhlenmalereien, selbst die Begräbnisse der Neandertaler, waren Versuche der Unerbittlichkeit der Natur, eine Utopie der Befreiung von ihr entgegenzustellen. Diese Utopie ist die Wurzel aller Kultur. Wobei es da beide Richtungen gibt, die Vorstellung einer besseren Welt und die Simulation einer deutlich schlechteren, anhand derer wir uns die existierende affirmativ bestätigen. Himmel und Hölle, Paradies und griechische Unterwelt. Spielen ist also eine der frühesten vormenschlichen Äußerungen nicht nur sich entwickelnder Vernunft. Es ist auch eine der evolutionär frühesten Kulturtechniken. Ihm wohnt die Sehnsucht nach einer Überwindung des Ausgeliefertseins inne. Die Hoffnung auf Auswege, auf Freiheit von der Zwangsläufigkeit des eigenen Todes. Wie frei eine Gesellschaft ihre Kinder spielen lässt, beziehungsweise wie eng sie das Spiel kontrolliert und steuert, das sagt womöglich mehr über ihren inneren Zustand aus, als die geschriebene gesetzliche Verfasstheit. Wenn ich also spiele, trägt mich immer auch die Sehnsucht nach der Utopie, von der die Dystopie ja nur die Kehrseite ist. Es ist insofern nicht schwer zu verstehen, dass in unserer utopiearmen Welt das Spiel als Sehnsuchtsort hervorragend funktioniert. Und je weiter die Technik fortschreitet, je unerklärlicher und damit mystischer ihre Fortschritte und damit einhergehende sozialen Konsequenzen werden, desto stärker kann auch die Utopie-Spiel unsere Ängste beruhigen, wahlweise als eskapistische oder als lehrende, das Verstehen stärkende Beschäftigung. Dabei ist zu beachten, dass es natürlich immer auch die Gegenbewegung gibt, die sich aus der Angst vor dem Neuen speist. Träume einer Überwindung der Kultur und einer Rückkehr in einen vermeintlichen Zustand der Unschuld, der Natur. Das aufklärerische Moment, das im Spiel liegt, führt in der Angst vor der wachsenden Komplexität zum Wunsch einer dramatischen Vereinfachung der Spielregeln und damit direkt zurück in die Gegenaufklärung. Die Gamer-Variante der Dialektik der Aufklärung ist die gleichzeitige Bewegung hin zu immer ausgefeilteren Spielen, und Retro-Gaming, zurück in die gute alte Zeit des Videospiels, als sei dieses angestrebte damals, in den 70ern und 80ern, nicht bereits eine unfassbare, geradezu mystische technologische Neuentwicklung mit völlig unabsehbaren sozialen Konsequenzen gewesen. Und nein, ich behaupte hier nicht, Retro-Gamer hätten einen Hang zu autoritären Systemen. Bitte keine überalten Schlussfolgerungen. Das Gegenteil mag sogar richtig sein, die Reduktion der Regelsysteme im Spiel wird zum Urlaub von der Komplexität, der man sich im Alltag dann wieder stellen kann. Das Spiel als Form und das Computerspiel insbesondere erlaubt es doch wesentlich komplexere Regeln als Brettspiele, ist also kein Ausstieg aus dem gesellschaftlichen Diskurs. Es ist viel eher sein Abbild, seine Projektionsfläche, Raum für Kompensation und Verarbeitung und natürlich auch sein Werkzeug. Das muss mir als Spieler natürlich nicht bewusst sein und würde ich mir das jedes Mal klar machen, wäre das wahrscheinlich eine ziemliche Spaßbremse. Wo ich das aber keinesfalls vergessen darf, das ist in meinem Beruf. Als Game Designer, vor allem als derjenige, der für die Narration zuständig ist, sollte mir diese Dialektik immer klar sein, denn sie betrifft meine ethische Verantwortung als Designer und Mensch. Wenn wir also feststellen, dass es in unserer ganz realen Gesellschaft Bestrebungen gibt, eine Regelveränderung hin zu einem wie auch immer definierten Naturzustand zu bewirken, wobei der aktuell leider von sehr vielen Menschen irgendwann zwischen 1933 und 1945 verortet wird, dann werde ich mich mit meinem Game Design dazu positionieren, ob ich das will oder nicht. Zumindest solange ich in meinen Spielen einen wie auch immer ausgearbeiteten Zivilisationskontext herstelle. Tetris tut das nicht, Donkey Kong stellt ihn allerdings mit seinen Verweisen auf King Kong tatsächlich her. Wobei King Kong ja selbst schon als kulturpessimistisches Werk die Sehnsucht nach der Unschuld des Tieres verhandelt, der Mensch nur vernichtend begegnen kann. Und für die detaillierten Spielwelten von heute gilt diese Unmöglichkeit, sich nicht zu positionieren, erst recht. Heutige Spielewelten entwerfen fast immer detaillierte Gegenwelten, denen mehr oder weniger Zivilisation innewohnt. Spiele wie Horizon Zero Dawn oder Death Stranding machen dieses Ringen um Zivilisation sogar zu einem zentralen Thema. Ihren Gesellschaften droht der Rückfall in einen ungeschützten Naturzustand und in der Erkenntnis, dass der alles andere als paradiesisch wäre, sondern im Gegenteil barbarisch, formiert sich der Willen zu mehr Zivilisation, zu einer Änderung der Regeln, zu erhöhtem Sicherheitsabstand. Im drohenden Rückfall versichert die Gesellschaft sich der Gründe, warum sie den langen Marsch in die Zivilisation überhaupt einst angetreten hat. Glaubt jemand, es wäre Zufall, dass diese Spiele in den letzten Jahren erschienen sind? Sehr viele Spielwelten sind dystopisch. In einem Walkthrough habe ich einmal die Hörerfrage gestellt bekommen, warum so viele Spiele dystopisch sind. Ich habe damals ein wenig rumgeeiert und die Frage hat mich seither nicht mehr losgelassen. Diese Wortreichfolge darf als die lange überdachte, ausführliche Antwort auf diese Frage betrachtet werden. Die gegenwärtige Angst um die Stabilität unserer Zivilisation findet ihren Ausdruck im Verhalten des Marktes und der Zusammensetzung der Verkaufscharts. Meine Verantwortung als Designer ist aber nicht nur monetär und das liegt natürlich in der allgemeinen Situation dieser Welt, die wieder zu coin ich mir jetzt zur großen Erleichterung der Zuhörerschaft erspare. Interessanter ist für meinen Gedankengang auch die psychologische Struktur hinter dieser so weit verbreiteten zivilisatorischen Todessehnsucht der Jetztzeit. Wir alle schleppen ja eine Menge Urängste und Triebe mit uns rum, die nun einmal eingefangen oder befriedigt werden müssen. Nennen wir dieses Konglomerat an maximal halbbewussten Ideen in aller notwendigen Distanzierung zu Freuds Modell hier der Einfachheit halber mal das S. Das Über-Ich wäre dann die Instanz, in der die Regeln abgelegt sind, die wir befolgen, während das Ich der Teil ist, der diese Regeln nachvollzieht, teilweise aufstellt, ihnen widerspricht, Wege zu ihrer Umgebung entsinnt, neu formuliert und das Ganze dann mit dem Gewissen ausmacht und zu unserer privaten Ethik ernennt. Im Zusammenspiel von Millionen dieser ethischen Systeme entstehen dann die ethischen Systeme moderner Gesellschaften, die sich einigermaßen überraschend global gar nicht so fundamental voneinander unterscheiden. Man mache aber jetzt bitte auch nicht den Fehler, die ethischen Systeme mit den politischen zu verwechseln. Ich muss hier niemandem erklären, was Regelsysteme mit Spielen zu tun haben. Und noch einmal, ich leihe mir die Begriffe bei Freud, ich verwende sie keinesfalls vollständig in seinem Sinne. Wenn jetzt also Menschen den Zusammenbruch unserer komplexen Zivilisation und die Rückkehr alter autoritärer Gesellschaftsmodelle herbeisehen, dann beruht dies auf einer Rationalisierung von aus dem S hervorbrechenden Gedanken und Ideen und ihrer Erhebung zur Spielmechanik. Das S wird ohne Umweg über das Ich zum Über-Ich erklärt. Gewünscht ist ein vollständig anderes Game, eines mit wesentlich primitiveren Regeln und, wenn man so will, wesentlich gröberer Charakterdarstellung. Die Gegner werden zu Orks erklärt, zum Gegnermob, jeder Individualität beraubt und sie sind im Zweifel wegzugrinden. Und um jetzt dann allen Missverständnissen vorzubeugen, wir alle haben diese Triebe in uns, diese Ängste. Hat einer meiner Zuhörer sich noch nie unbehaglich gefühlt, wenn ihm nachts auf dem Gehweg zwei Schwarze entgegenkamen? Wenn ich ehrlich zu mir bin, dann bin ich auf der S-Ebene Rassist. Und das teile ich wahrscheinlich mit beinahe allen Menschen auf diesem Planeten. Man hat wissenschaftlich nachgewiesen, dass selbst schwarze Menschen unterbewusst anti-schwarze Vorurteile besitzen. Frauen Vorurteile gegen Frauen. Das an sich ist bedauerlich, aber höchstens über sehr lange Zeiträume änderbar. Entscheidend ist aber das Wissen, dass diese unterbewusste Angst offengelebten Rassismus eben nicht ratifiziert. Wenn wir uns trotz dieser Ängste antirassistisch äußern, dann ist das keine Heuchelei, dann ist das das Ergebnis des Zivilisationsprozesses, der das Es im Ich erst analysiert und dann für das Über-Ich Regeln daraus ableitet, die ein Zusammenleben ermöglichen. Offen vorgetragener Antirassismus ist also keine Heuchelei, er ist gelebte Zivilisation. Und das muss ich als Game Designer wissen. Denn die Entscheidung über Zivilisation oder Barbarei, über das Design des Über-Ich, wird ja eben nicht auf der S-Ebene getroffen, sondern auf der Ich-Ebene. Und diese Ich-Ebene ist es, die ich als Designer eines Spiels ja auch entwerfe. Während ich in Setting und Gegnern das S des Spiels erschaffe, die Ebene des Konflikts und der Bedrohung, die Angst erzeugen soll, erschaffe ich in der Mechanik die Ebene des Ich, die geistigen und handwerklichen Mittel und Wege, mit der ich dieser Bedrohung begegnen und sie überwinden kann. Die Frage, die ich mir als Game Designer beantworten muss, ist dann, wie soll mein Über-Ich aussehen? Soll die Mechanik, also das Ich des Games, das Setting S in ein zivilisierteres Über-Ich überführen oder in ein barbarischeres? Wer schon ein paar Kolumnen von mir gehört hat, wird nicht überrascht sein zu hören, dass diese Wahl wichtig ist, aber nicht diejenige, die am Ende über meine Designerethik entscheidet. Denn natürlich kann ich den Übergang in die Barbarei immer so darstellen, dass der zivilisationsbefürwortende Charakter klar bleibt. Niemand wird Spec Ops The Line vorwerfen, den Beschuss von Menschen mit weißem Phosphor zu rechtfertigen. Obwohl es genau das ist, was ich in diesem Spiel in einer entscheidenden Szene tue. Die Darstellung der Barbarei ist nicht das Problem, ihre affirmative Umarmung wäre es. Und genau die verweigert Spec Ops dem Spieler. Ein Kriegsverbrechen zu spielen oder ein Amoklauf ist also noch nicht notwendigerweise ein Problem, ihn so zu designen, wie Hatred es getan hat, nämlich als validen Wutschrei. Das ist ein Problem. Und dieser Problematik muss sich die Branche klar werden, müssen sich die Spieler klar werden, muss sich die Gesellschaft über alle Kunst- und Kulturformen hinweg klar werden, muss ich mir als Designer klar werden. Die Affirmation der Barbarei in der Kultur bedeutet, die Kultur als Waffe gegen jene in Stellung zu bringen, zu deren Schutz wir sie einmal ersonnen haben. Und selbst. Dieses Problem besteht darin, dass solche Spiele, wie es in einem jüngst erschienenen Zeitkommentar im Zusammenhang mit den Morden in Hanau formuliert wurde, dem Ressentiment und dem Zerstörungswillen einreden, es sei tatsächlich nicht verlangbar, bei Verstand zu bleiben und sich dem Hass nicht hinzugeben. Der Amoklauf in Hatred wird als legitimer, vernünftiger Ausweg behauptet, weil es angeblich keinen anderen zumutbaren Ausweg gibt. Also beispielsweise den, sich in Behandlung zu begeben oder die Knarre einfach im Schrank stehen zu lassen und zu versuchen, auf die Leute zuzugehen. Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen dem gespielten Amoklauf und einem tatsächlichen. Aber das Wissen, dass es da draußen Menschen gibt, die solche bestätigende Umwandlung von im S wurzelnden barbarischen Trieben in das Regelwerk des Über-Ich als Handlungsanweisung verstehen werden, als Bestätigung eines Prozesses, in dessen Strudel sie ohnehin schon geraten sind, dieses Wissen sollte mich zumindest als Game Designer einmal innehalten lassen und mich fragen lassen, was genau ich da gerade tue. Wer ständige Hetze als Mitursache für Kassel, Halle, Hanau sieht, wer ständige islamistische Hetze als Mitursache für 9/11, Charlie Hebdo und den Breitscheidplatz sieht, und dies meines Erachtens beides zu Recht. Wer die wie immer semiotisch gefasste Entmenschlichung von Menschen als problematisch und mitursächlich für gänzlich unsemiotische Gewalt gegen Menschen sieht, der kann Games nicht unhinterfragt erlauben, dieselbe Ratifizierung des S als weiter nicht reflektierte Entscheidungsgrundlage zu betreiben. It's not just a game. Wenn ich jetzt also eine Politisierung des Game Designs und seiner Designer fordere, dann bedeutet das eben keineswegs, dass es in Zukunft mehr Games geben wird oder muss, die tagesaktuelle politische Themen behandeln. Games sind, wie ich gezeigt habe, ohnehin schon politisch, ob wir das beabsichtigen oder nicht. Sie werden nicht dadurch weniger oder mehr politisch, dass ich in ihnen irgendeine politische Position darstelle oder den Spieler verteidigen lasse. Die politische Natur eines Spiels können wir nur durch die Nutzung vollkommen unpolitischer Game-Settings verhindern. Wenn also Games, die ein politisches Setting verhandeln, von unpolitischen Designern gemacht werden, von Designern, die die politische Dimension ihrer Spiele gar nicht begreifen, die sich für diese auch gar nicht interessieren und dann noch auf apologetische Sprüche wie den von Epic-Chef Tim Sweeney zurückgreifen können, der meint, Entwickler und Publisher sollten, Zitat, als neutraler Ort zum Zwecke des Entertainments arbeiten und Mitarbeiter, Kunden, alle anderen können ihre eigene Meinung vertreten und werden dafür nicht von uns verurteilt, dann ist das für das Spiel als Medium nicht nur nicht hilfreich. Wir sind als Game Designer schon aus ästhetischen Gründen verpflichtet, da zu widersprechen. Nein und nochmals nein, ihr habt die Kunstform nicht verstanden. Zwischen der Entscheidung, das Es ungehemmt wüten zu lassen oder es durch das Ich zu kontrollieren, gibt es keinen möglichen Kompromisszustand. Nicht für politische Menschen und nicht für einen Game Designer. Einen von beiden Wegen muss ich als Designer gehen. Denn dies betrifft fundamentale Entscheidungen im Game Design und die müssen dann eben auch grundsätzlich getroffen werden. Wir befinden uns hier genauso in einem Möglichkeitenraum, wie die Frage nach der Gravitation ein Möglichkeitenraum ist. Ich kann versuchen, sie zu ignorieren, aber deshalb ist sie nicht weg. Wenn ich fliegen will, muss ich sie in meine Kalkulation mit einbeziehen. Ich muss mit der Haltung eines Spiels nicht einverstanden sein. Es kann dennoch ein ausgezeichnetes Spiel sein. Die eskapistische Haltung von Zelda beispielsweise ist mir als politisch denkendem Menschen fremd. Aber sie ist konsequent durchgezogen und benutzt die Idee eines durch dunkle äußere Bedrohung gefährdeten idealen Königreichs effektiv zur Spielermotivation. Es stellt dieses Szenario nicht zur Debatte, weil diese Debatte das Spielerlebnis stören würde und weil es in dieser Zelda-Welt keinen Grund gibt, die bestehende Ordnung anzuzweifeln. Sobald ich das akzeptiere, und in einem High-Fantasy-Setting kann ich das leicht akzeptieren, entfaltet sich daraus ein wunderbares Game-Design, das jeder Politisierung konsequent eine Absage erteilt, weil eine solche die Klarheit des Designs bedrohen und aus dem Setting heraus auch keinen Sinn ergeben würde. Jede politische Debatte muss an solche Spiele von außen herantreten. Innen gibt es keine Ankerpunkte. Aber wenn ein Spiel diese Ankerpunkte liefert, zu diesen aber keinerlei Haltung hat, dann ist das schlicht schlechtes, weil unverstandenes Design. Und ich werde das Beispiel The Division jetzt hier nicht noch ein weiteres Mal durchdeklinieren. Es reicht zu konstatieren, dass es ein herausragendes Beispiel für ein apolitisches Game ist. Eines, das ein politisches Setting wählt und den politischen Diskurs anschließend völlig verweigert und so das Setting zur Pornografie herabwürdigt. Egal wie herausragend seine Shooter-Mechanik konstruiert ist. Ich kann dieses Loch im Design des Game-Settings als Spieler ausblenden. Und ich habe auch das Recht dazu, mich mit so einem Spiel zu vergnügen. Ich will hier niemandem ein schlechtes Gewissen einreden, der gerne The Division spielt. Aber es bleibt ein gestörtes Game Design und diese Störung darf ich als jemand, dem es um die Kulturform geht, nicht einfach ignorieren. Denn es ist eben auch schlechtes Game Design. Und wir können das besser. Und noch einmal, das bedeutet nicht, dass wir mehr politisch thematisierte Spiele brauchen. Es bedeutet nur, dass wir den Umgang mit der politischen Ebene unserer Spiele als Designer verstanden haben müssen. Es geht um Handwerk, nicht um irgendeine Aussage oder die Rettung des Planeten. Aber über diese politische Ebene wissen wir als Handwerker, als Künstler und als Kulturschaffende insgesamt nach wie vor viel zu wenig. Und Äußerungen wie die von Tim Sweeney helfen da leider auch sehr wenig weiter. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.